Hey zusammen, hier sind wieder Serkan und Marian von Horrorherz. Wir grüßen euch, zwei Berliner Atzen mit einer Leidenschaft für Horrorfilme. Heute sprechen wir über The Monkey von Osgood Perkins, basierend auf einer Kurzgeschichte von Stephen King namens The Skeleton Crew und produziert von Atomic Monster, der Produktionsfirma von James Wan. In The Monkey geht es um zwei Zwillingsbrüder, die von ihrem Vater verlassen wurden. Beim Durchstöbern seiner Hinterlassenschaften stoßen sie auf einen unheimlichen Spielzeugaffen und mit ihm auf den Tod. Wichtig für euch, da der Film erst am 20. Februar in die deutschen Kinos gekommen ist, werden wir die ersten 10 bis 15 Minuten spoilerfrei darüber sprechen. Wir werden dann eine Spoilerwarnung aussprechen. Also, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaltet spätestens dann ab und kommt später wieder oder bleibt dran und wagt es.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Serkan, mein Bester, ich grüße dich. Schön, hier zu sein.
Hey Marian, grüß dich. Lange nicht gesehen, lange nicht gehört, oder?
Ja, tatsächlich keine 48 Stunden her, dass wir uns dazu entschieden haben, ganz spontan auf einen Samstagabend ins Kino zu gehen, nach Neukölln und The Monkey zu gucken.
Richtig, in unserem Lieblingskino, das Rollwerk-Kino in der Bodinstraße.
Yes, sir. Yes, sir. Also ich muss ja sagen, also ich muss mal Real Talk mal ganz kurz zum Kino, ja. Das Kino kriegt erstmal meine allergrößten Kudos, ja, dafür, dass sie wirklich immer coole Horrorfilme zeigen, auch alte Klassiker. Also wenn ihr in Berlin lebt oder Bock habt auf Horrorfilme und als Tourist hier seid, und ihr mögt Horrorfilme, dann unbedingt abchecken. Aber seid gewarnt, sucht euch keinen Film für 3 Stunden aus, weil das macht der neue Arsch nicht mit bei den Sitzen da.
Ja, Mann, das ist so ein bisschen die Downside. Ne? Es ist nicht so wirklich super gemütlich, ne? Aber es ist halt eben so ein sehr authentisches, echtes Kino. Die ganzen Kinos in der York-Kinoreihe, wollte ich nochmal sagen. Also auch die anderen traditionsreichen in Berlin und München. Ich glaube, Hamburg weiß ich gar nicht, glaube ich nicht mit dabei, aber
Und auf jeden Fall. Und vor allem alles besser als irgendwelche riesigen Cinekomplexe, ja. Wo Leute dann nicht zum Film gucken hinkommen, sondern um, weiß ich nicht,
Instagram-Stories zu machen.
Genau, richtig.
Bei zwei doofe Eingedanken, genau das gleiche gedacht.
Ja, aber ist halt so. Ne? Und da kann man halt davon ausgehen, dass da wirklich Movie-Nerds sitzen wie wir und wie ihr. Um Bock haben auf einen geilen Film. Ja, bis auf die beiden Ladies neben uns, die beherzt Popcorn und.
Was war da los, Alter, ja?
Ey, ich dachte kurz, die wollten uns provozieren, Alter.
Ja, ich dachte auch, Alter. Erstmal hat sie ihren Booty so richtig in dein Gesicht schon fast geschoben, ey. Und dann dachte ich, okay, was macht sie da jetzt? Und hat sie da so einen halben Picknickkorb rausgepackt. Und du tatst mir leid, weil du warst noch näher dran. Die Knistertüten in dein rechtes Ohr. Ich wusste es, ey. Du wirst es
lassen. Vor allem, dann holt sie so eine Flasche raus mit Sprudelwasser, macht sie auf. Nimmt sich ein Glas, das sie von zu Hause mitgebracht und kippt sich erstmal, gönnt sich erstmal glünk, 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 glünk in dieses Glas, während einer Szene, wo einfach mal gerade gar nichts passiert. So.
Darum geht's nämlich auch, Digga. Es gibt ja die Möglichkeit, dass du sagst, okay, jetzt ist gerade so eine bisschen lautere Action-Szene, jetzt kann ich's mal nutzen. Ja, aber doch nicht, wenn es fucking ruhig ist und alle die Atmosphäre aufsaugen wollen und dann kommt einfach nur so ein Pssst, gluck, gluck,
gluck, gluck, gluck. Ey, Digga, das zweite Mal, als ich noch Sverato geguckt habe, das war so eine Vorstellung auch in einem York-Kino bei mir in der Nähe hier, Wilmersdorf-Solottenburg, um 13 Uhr. Ich wusste also, okay, ich gehe um 13 Uhr in Nosferatu und es werden nur Gleichgesinnte in diesem Saal sitzen, was auch so war. Und eigentlich bin ich so dieser Typ, wenn ich Filme gucke, auf die ich so richtig Bock habe, also es sei denn, ich gehe jetzt irgendwie mit meiner Frau den neuen Jurassic World gucken, Kino 1, klar, Popcorn, Nachos, Cola, alles am Start, sowas, ja. Mhm. Aber bei so einem Film bin ich eigentlich immer dagegen. Also ich will einfach kein Popcorn essen, weil es mich stört, weil es vielleicht die Leute links und rechts neben mir stört, so. Und dann bin ich in Nosferatu und ich kaufe mir so eine Packung Popcorn, weil ich hatte irgendwie das Bedürfnis, so Popcorn zu snacken. Ja, und dann war ich im Kino und ich habe so krasse Rücksicht darauf genommen, dass während der dass ich esse während der lauten Szenen. Und dann esse ich so mein Popcorn, snack es so weg, laute Szene, auf einmal so Funkstille. Und mein ganzer Körper so freeze, teilweise freeze mit dem Popcorn schon
in meinem Mund. Ganz genau. So macht man es ja auch, Mann. Ey, das ist einfach ein Stück weit so ein Respekt, so, dass man es einfach, weil du bist halt einfach nicht in deinem Zimmer, in deinem Wohnzimmer, in deiner Man Cave oder irgendwas. Ja, Mann. Und du hast auch ein gutes Beispiel gesagt, so mache ich das nämlich auch immer. Also wenn ich jetzt zu so einem großen Blockbuster-Kinos gehe, in diesen riesengroßen Sälen, da verläuft sich auch so ein leichtes Rascheln mal, ja, sofern sich so in Grenzen hält. Aber du hast ja schon gesagt, du isst ja jetzt auch nicht, sage ich mal, zum guten Wein holst du ja auch nicht die Tutti Frutti Haribo-Tüte raus. Ja, da holst du dir ein Stück bisschen Käse oder irgendwas, was dazu passt. So was, ja, und ja, du siehst es ein bisschen, ja.
Ja, hundertprozentig. Ja, war lustig. Und ja, wie gesagt, wir haben uns dann um 18 Uhr The Monkey angeguckt. Ja, ein spannender, also was heißt, also es war, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. War okay, lass uns gleich drüber quatschen. Lass uns erstmal ganz kurz, ich meine, das letzte Mal, als wir gepodcastet haben, ist jetzt auch schon knapp 2 Wochen her, einiges geschehen. Lass uns doch mal kurz darüber quatschen, was wir in der letzten Zeit so gesehen haben. Wenn es was gibt, was du geguckt hast, was so erwähnenswert ist, was vielleicht auch zum Podcast-Thema passt, Horrorfilme, dann, Digga, hier sind deine 10 Minuten, Alter.
Oh, du gibst mir gleich so 10 Minuten, der Countdown läuft, alles klar. Komm, lass uns aber auch nicht jetzt wirklich zu lange dran aufhalten, haben wir letztes Mal ja auch schon gesagt, so einfach mal die Filme, die wir so ein bisschen, du hattest ja auch ein bisschen mehr Zeit, glaube ich sogar, ne? Du bist ja leider ein bisschen erkrankt gewesen und dadurch, ich glaube, du hast da schon ein paar in petto, ich brauche vielleicht nicht mal die 10 Minuten.
Digga, ich brauche 20 Minuten, also alles, was du mir schenken kannst an Zeit, ist willkommen.
Deswegen, ja, verstehst du, ich komme dir ja schon einen Trommelschlag entgegen, ja. Ja, also, was habe ich geguckt? Wir hatten schon über die Lowlights und Highlights Folge in der Episode, haben wir darüber gesprochen und da hatte ich den Film auch erwähnt, Des Teufels Bad, The Devil's Bad. Kannst du auch wirklich feiern, ich glaube auch, der wird dir sehr gut gefallen, weil du ja auch The Witch so feierst, ne? Ich ja auch, also mag den auch sehr, aber für dich ist der, glaube ich, so, also du lobst den immer so krass, ich weiß, der wird so, ist so für dich Gold wert, sage ich mal. Robert Eggers bester, sagst du.
Ja, du, also ich habe oben in meiner Movie Area, habe ich in meiner Horror Cave, da habe ich so ein fucking riesiges A2 The Witch Poster Format. Viel zu groß, habe noch immer nicht den passenden Platz dafür, aber ich freue mich immer wieder über die Silhouette von Anya Joy Taylor.
Du meinst das, was du mir schon mal andrehen wolltest? Einfach wegen der Größe, ich weiß. Es ist nice, es sieht wirklich geil aus. Nee, und Mystik, Mystik in dem Sinne, es ist eigentlich sehr beklemmend, der Film irgendwie auf eine Art. Mhm. Ja, aber es ist halt ein österreich-deutsches historisches Drama, was für uns aus heutiger Sicht in der Neuzeit als ein Horror definiert wird. Weil wir einfach mit einem anderen Auge halt drauf gucken. Es ist halt, geht um psychische Erkrankungen im Grunde genommen. Ja, der Teufelsbad ist so ein Begriff im Grunde genommen, den man früher genutzt hat in der deutschen Sprache für jemanden, der ist im Teufelsbad. Ja, der ist ganz verrückt. Ja, der badet im Teufelsbad. Mhm. Und da gab es ja auch ganz kranke Methoden, wie man dann versucht hat, den Teufel mehr oder weniger auszutreiben. Und nicht wirklich die Krankheit behandelt hat. Und die Menschen wurden halt eher als verflucht gesehen und nicht, und es ist ein krasses Omen oder Schicksal. Und das zeigt der Film eben sehr gut auf, ohne das so plakativ irgendwie aufzureißen oder irgendwie noch so eine super Meta-Ebene noch raufzuklatschen oder irgendwie, jetzt weiß ich nicht, irgendein Teufel oder irgendein irgendein Wesen, was jetzt irgendwie noch um die Ecke lauert oder was nachher noch einen Twist irgendwie gibt. Das ist sehr, ein Schlaubörner erklärt den Film sehr gut. Es geht wirklich in so einem isolierten kleinen Ortschaft, wo sie sich einheiratet. Wenn ich schon von sie spreche, Schauspielerin ist Anja Plaschk, die spielt Agnes. Das Ganze wird im O-Ton angezeigt, deswegen sage ich es gerade nochmal. Vielleicht da auf jeden Fall drauf achten, wo auch immer ihr sehen könnt, dass ihr die Untertitel auf jeden Fall scharf schaltet.
Ja, auf jeden Fall.
Ich kam nicht mit. Also, no way. Ja.
Das ging mir schon so bei bei Hagasusa ging das so. Das war so ein Debütfilm oder ein Abschlussfilm von der DFFB, glaube ich, in Berlin, von einem Lukas Feigelfeld, glaube ich, hieß der Kollege. Mhm. Auch so ein richtig krasser Slowburner, spielt in Österreich und ohne Untertitel. Ich hätte nichts verstanden. Also auch war ein sehr geiler Film, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Erinnert mich ein bisschen an deine Erzählung so, ne? Aber auch ohne Untertitel wäre da gar nichts gegangen bei mir.
Ja, ganz genau. Ja, das ist so ein bisschen auch wie das finstere Tal. Da finde ich es auch so ein bisschen, obwohl der halt eher eben so Western-Züge hat und sich auch so eben doch so auftritt. Aber wie gesagt,
auch ein sehr geiler Film, das finstere Tal, hat mir gut gefallen.
Absolut, absolut. Also österreichische Filme können durchaus mehr als, muss man leider sagen, als deutsche Filme. Ja, ja. Hier die Regisseure nochmal vielleicht ganz kurz erwähnenswert, Severin Fiala. Ja. Und der macht das immer in Co-Produktion oder in Regie zusammen mit Veronika Franz. Und die sind auch bekannt für Ich seh oder The Lodge.
Ach, geil.
Ja, und das ist wirklich spannend, was die mal rausbringen. Es ist immer irgendwie atmosphärisch, ist düster, ist Horror, also ist ganz mein Geschmack. Von daher habe ich die noch so eine 8 von 10 Bewertung gegeben, auch wegen dem historischen... Ja, den historischen Hintergrund halt, weil da ja so auch so ein bisschen Aufmerksamkeit drauf gebracht wird, wie früher eben teilweise Frauen, es geht besonders um Frauen, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber wie man mit Depressionen umgeht. Und deswegen fand ich den echt gut, sehr erwähnenswert, sehr sehenswert, also packt ihr euch auf eure Watchlist.
Also ich fand also mega cool. Also The Lodge fand ich super. Ich seh fand ich super. Bei Ich seh, da hätte ich sogar fast als zweiter Regieassistent damals mitgewirkt, 2014. Ich hatte aber schon einem Sat.1-Spielfilm zugesagt als erster Regieassistent. Und ich glaube, Ich seh wäre auf jeden Fall die geilere Alternative gewesen.
Wäre nice, wenn man deinen Namen so in den Credits dann sieht.
Weil ich sehe, Gottes Willen. Ja. Meine Credits würde ich gerne aus dem einen oder anderen Film löschen lassen. Nein, Quatsch, war eine geile Zeit, aber ich sehe, war ein cooler Film, hat mir gut gefallen. Schöne Grüße an Christian Heuer, der da die erste Regieassistenz gemacht hat und mich damals gefragt hat, wo ich da mitmachen möchte. Ja, geil, das Teufelsbad ist auf jeden Fall gemerkt.
Schöne Grüße, unbekannterweise. Ansonsten, was habe ich sonst geguckt? Heretic habe ich jetzt endlich mal geguckt.
Ja, mit Beste.
Hugh Grant.
Ja, nice.
Was kann man zu dem Film sagen? Es geht um zwei Frauen oder junge Frauen, die sind Mormonen offensichtlich und gehen so auf ihre Missionarstour durch eine nette Nachbarschaft. Häuschengegend und dann geraten sie dann halt an das richtige bzw. falsche Haus von Mr. Reed, der sie super nett begrüßt, sehr zuvorkommend und die Mormonen sagen dann auch so, wir dürfen ja eigentlich gar nicht rein, weil da muss ja mindestens eine Frau anwesend sein, und dann, die ist gerade in der Küche und so weiter. Dann sind sie aber irgendwie schon schnell locked in dem Haus, er schließt auch mit so einem super Geheimschloss ab. Okay. Das bringt ihr nicht so richtig mit, aber dann gibt es so ein bisschen Diskussionen und er ist sehr geschult und kennt sich auch so mit Theologie aus und konfrontiert sie mit verschiedenen Büchern und wo vielleicht Konflikte in den Erzählungen entstehen und will so ein bisschen sie wahrscheinlich die Glaubwürdigkeit oder ihren Glauben halt so auch ein bisschen testen. Und da geht es so ein bisschen so Psychoterror-Spiel, so hin und her. Zu viel will ich halt nicht erzählen. Klar, es läuft am Ende dann auf so einen Twist hinaus. Und entweder man mag ihn oder mag ihn nicht. Ich mag auf jeden Fall den Style. Ich mag Hugh Grant in der Rolle. Wünsche mir definitiv viel mehr noch davon. Okay. Und er sich, glaube ich, auch, weil Fun Fact, irgendwo ein Interview hat er ja auch mal gesagt, dass er absolut genervt und abgetört ist, dass er immer wieder in dieser Rom-Com landet. Und jetzt im Alter.
Ja, ist verständlich, ne? Ist verständlich. Ich meine, ich bin mir sicher, es hat seine Rechnungen gezahlt, sowas, ne? Aber irgendwann hast du halt doch Bock auf was anderes, ne? Und ich kann mich jetzt tatsächlich nicht erinnern, dass er jemals ein anderes Genre außer Drama oder Rom-Com gemacht hat. Ich weiß es gerade nicht.
Er ist der Rom-Com-Dude.
Er ist der, ne?
Überhaupt, ja. Also, wenn du einen netten Schwiegersohn suchst oder den, der immer so schüchtern in die Kamera guckt und so und verlegen und so, lieber, ne, dann nimmst du dir Hugh Grant, ne? Also, auch meine Frau liebt die Filme mit ihm, so, aber ich fand es halt cool, dass ich ihn jetzt mal, dass man ihn endlich auch mal in so einer, ja, dass er auch mal ein bisschen die Möglichkeit hat, auch mal eine andere Facette von sich zu zeigen. Ne? Das ist ja genau darum geht's ja. Ne? Du hast ja keinen Bock, immer wieder den gleichen Scheiß im Grunde genommen wieder vorzukauen. Und es ist ja am Ende bei Rom-Com, entweder magst du es oder nicht, es ist halt klischeebehaftet. Horrorfilme sind auch Klischee.
Ja.
Klischeebehaftet, aber anders halt. Ne? Und ja.
Ich hab tatsächlich, also ich habe mal jetzt gerade IMDb auf mit Hugh Grant und ich habe mal geschaut. Also mir ist aus dem Kopf, ist mir spontan eingefallen, den einzigen Film, den ich mit ihm gesehen habe, war Notting Hill, welchen ich tatsächlich sehr mochte. Habe mich gut unterhalten. Aber da gibt's. Ja, Mann, Digga, Actual geiler Love. Weihnachtsfilm. Actually Love, ja. Hammer. Mega lustig.
Ja. Liebe den Film, ja. Also mit den kleinen, Geschichten. Meine Frau liebt natürlich Hugh Grant Filme.
Tatsächlich Liebe gehört für mich zum Weihnachtsprogramm genauso wie Silent Hill Deadly Night, ne? Ohne Frage.
Ja, so bin ich, ist bei mir auch so. Also es ist ein wunderschöner Film, geht richtig ans Herz, hat wirklich coole Geschichten, interessante Dialoge, tiefsinnig, also der ist auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz toller Film.
Ne? Ja, Mann.
Wenn ihr ihn habt, lasst eure Herzen erwärmen.
Bin ich 100 pro beide, ja. Okay, ja, zwei sehr geile Filme, Alter. Also beide auf jeden Fall auch ganz oben auf meiner Watchliste noch, To Do. Was gab's noch bei dir auf dem Programm?
Also, das war jetzt nur so ein Rewatch, den habe ich mir jetzt letztens nochmal angeguckt. A Cure of Wellness.
Nice.
Mia Goth. Ich will nicht so viel. Im Grunde die meisten Leute kennen den Film. Wollte jetzt nicht zu weit ausholen, weil da kann man tatsächlich viel zu sagen. Ich finde das Ende nicht ganz so prickelnd. Es ist dann immer so eine Geschmackssache, auch ob du mit der Auflösung zufrieden bist oder nicht. Aber insgesamt ist es ein wirklich spannender Film. Und was wirklich geil ist, ist halt auch der Soundtrack. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich bin jetzt nicht so gut vorbereitet, dass ich weiß, wer den Soundtrack gemacht hat, aber der ist wirklich lohnenswert. Also so gerade, falls ihr irgendwie alle da draußen, so wie ich, ein Fan von so alten Italo-Horrorfilmen und so ist, genau in diese Richtung geht es, um das zusätzlich so eine Atmosphäre.
Ja, geil. Ja, A Cure for Wellness. Ja, den fand ich auch sehr cool, den Film. Und was mir auf jeden Fall auch im Gedächtnis geblieben ist, ist tatsächlich auch der Soundtrack, dass der echt gut gepasst hat. Ne? Also da hat Gore Verbinski echt einen guten Job gemacht, sich das so auszusuchen.
Wie heißt der?
Der Regisseur, Gore Verbinski. Wie der Komponist heißt, weiß ich nicht.
Ja. Ja. Das muss ich nochmal nachgucken. Ja, cool. Ja, das war so meine Auslese, aber du hattest ja noch ein bisschen mehr Zeit. Was gab es denn bei dir so alles auf dem Screen?
Ja, ich war tatsächlich eine Woche krank, aber es war so ein gechilltes Kranksein. Weißt du, was ich meine? Also ich war komplett verschnupft und husten, aber das war es halt auch. Es war halt nur nervig, in dem Sinne, dass ich die ganze Zeit mir die Nase putzen musste und husten musste und viel Tee getrunken habe. Aber es hat mich nicht davon abgehalten, einen Film nach dem anderen zu glotzen. Ja. Und ein Spiel nach dem anderen zu zocken. Also durchgezockt habe ich zum zweiten Mal Silent Hill 2 Remake und zum ersten Mal das Dead Space Remake für die PS5. Ich liebe es. Also beide Spiele, also Silent Hill, holy shit, was für ein kranker Trip. Und Dead Space einfach nur ein geiler Horror, Action, Sci-Fi, Adventure, eine Mischung aus Alien, Event Horizon. Also super cool, hat mega viel Spaß gemacht und geguckt habe ich tatsächlich auch ein Rewatch, das erste Mal seit Jahren wieder, The Faculty, ein Film, mit dem ich auch groß geworden bin. Also ich bin groß geworden auf einer amerikanischen Schule mit Nu Metal und Baggy Pants und Korn und Linkin Park T-Shirts, ne, totale Kanne. Du hättest mich quasi so eins zu eins nehmen können, in diesen Film setzen müssen, mich Josh Hartnett nennen müssen können und das wäre niemandem aufgefallen, so, weißt du?
Hattest du damals mega Bock gemacht? Hattest du damals auch so ein bisschen eine Friese so? Mit so einer Strähne vielleicht noch im Gesicht so?
Nee, Strähne nicht, aber ich hatte auf jeden Fall so mittellange Haare. Mittellange Haare, teilweise auch bis zur Schulter. Und safe, Bro. Immer mit einer Beanie-Mütze auch gerne und Baggy Pants und so einer Kette und.
Ja, Baggy Pants hatte ich auch. Hatten wir auch
letztes Mal. Und Osiris-Schuhe wie Limp Bizkit, wie Fred Durst in diesem einen Video getragen hat. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Ja, volle Kanne, Digga. Und dann habe ich geguckt aus derselben Era. Du wirst lachen. Halloween Resurrection. Zum ersten Mal geguckt. Ja.
Ja.
Ich kann Teil 1 bis 6 quasi mehr oder weniger mitsprechen. Halloween Resurrection habe ich noch nie geguckt gehabt. Habe ich jetzt mal nachgeholt. Den gab es auch bei Prime oder bei Home of Horror. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, was soll ich sagen? Er hat mich
ein neuer Lieblingsfilm.
Er hat mich ein bisschen so cringe fremdschämen lassen, könnte ja, man sagen, aber mich trotzdem leicht unterhalten.
Das war auch so wie die Phase, so da gar so Reality TV war so gerade so richtig am Kommen, sage ich mal, ne? Die ganzen Formate. Und das hat man irgendwie da aufgegriffen, ne? Bei
voll.
Halloween Resurrection mit Buster
und alle. Und alle hochmodern mit ihren Club-Handys mit Antenne rausziehen und sowas, weißt du, richtiger.
Oh, shit, richtig, Alter. Ja, vorher war ja noch schlimmer mit diesen Satellitentelefonen, mit diesen, wo du so einen ganzen Koffer dabei hattest, so, ja. Ja,
und dann habe ich geguckt, Nummer 24, bei Netflix habe ich den geguckt. Sehr cooler Film über einen Freiheitskämpfer im Nazi-okkupierten Norwegen. Gunnar Sønstbussi, glaube ich, heißt der. Der hat irgendwie 20 Sabotageakte gegen die Nazis in Norwegen durchgeführt, wurde dafür auch übertrieben krass mit Medal of Honors ausgezeichnet und sehr geiler Film, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr spannend, krasse Geschichte. Der wurde mir einfach bei Netflix vorgeschlagen und dann habe ich den da angeklippt, bin mal kurz auf IMDb gegangen, was so das Rating sagt, Schauspieler kenne ich da jemanden und ich finde es eh immer ganz geil, wenn man mal nicht nur ein anderes Genre guckt, aber vor allem auch einen Film außerhalb des Horrorgenres sowas. Also wenn man mal ein bisschen so, okay, ich sehe, man, Digga, wie viele norwegische Filme gucke ich im Jahr oder überhaupt so? Ne? und deswegen fand ich das cool, hat mich irgendwie getriggert, hat mich angesprochen und ich mag ja solche Antikriegsdramen, Antikriegsfilme sehr. Ne? Also und deswegen habe ich mir den angeguckt und das definitiv nicht bereut.
Kommt jetzt auf die Watchlist, habe ich gerade hinzugefügt.
Ja.
Und letzten norwegischen, den ich gesehen habe, war The Innocent.
The Innocent, der war auch krass. Stimmt, jetzt wo du sagst, der mit den Kindern, ne?
Ja, fand ich sehr geil.
Ja, der war auch tatsächlich sehr geil. Ja, da hast du auch bei der Filmbörse dieses Mediabook mitgenommen, kann das sein?
So sieht's aus. Ist immer noch im OVP, weil, noch. Ich lass ihn noch ein bisschen. Manchmal braucht man so eine Weile, bis man den wieder anfasst, so, ne?
Ja, du, es ist ja, geht mir ja genauso, ne? Ich hole mir auch die Filme dann und wenn ich dann Bock habe, sie zu gucken, dann packe ich sie halt aus, ne? Ja. Und solange ich sie nicht gucke, lasse ich sie halt da liegen und stört ja nicht.
Und das ist immer ein schönes Gefühl, oder?
ja, auf jeden Fall.
Wir nicht.
Und dann habe ich geguckt, bisher hatte ich nur den zweiten Teil gesehen, vor vielleicht 15 Jahren mal oder als er rausgekommen ist, ich bin mir nicht ganz sicher, wann er rausgekommen ist, nur den zweiten Teil bisher gesehen, eine absolute Schlachtplatte, ein wahnsinnig grafisch gewalttätiger Film, The Human Centipede 2 und da habe ich jetzt quasi den ersten Teil geguckt zum ersten Mal, auch bei Home of Horror, in der Cut Edition, hat mich aber in auch nicht netter gestört.
In der
Mund zu Kack Edition, genau. aber es hat mich tatsächlich nicht gestört, weil ich denke mal, alles gesehen habe im zweiten Teil. Also mich hat interessiert, wie war dieser deutsche Arzt, wie war der drauf und wie war das mit den Darstellerinnen. Und tatsächlich gab es da einige Momente, wo ich tatsächlich auch lachen musste und gut unterhalten wurde bei Human Centipede 2.
Okay. Ja, Mann, voll. Also ich habe dir das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe nicht einen einzigen bisher davon gesehen. Ja, das Einzige, was ich gesehen habe, sorry, wenn ich dich da kurz unterbreche, aber es gibt so eine geile, legendäre South Park-Folge. da geht es um den Human Sent iPad.
Ja,
und dann präsentieren sie so wirklich wie so eine Apple-Show, einfach nur eine Physik-Teil, weil er irgendwie die AGBs nicht durchgelesen hat und unterschrieben hat, dann nämlich mit anderen Usern einander genäht wird. Also wie die Human Sent iPad, aber total krass.
Mann, Digga, South Park ist auch so legendär. Das ist unfassbar, ey. Ja. Naja, dann habe ich den geguckt, Human Centipede, dann war ich in Kopenhagen bei meinem Bro Chris und wir wollten eigentlich zusammen aufs Marilyn Manson Konzert gehen. Leider Gottes hat Manson ein bisschen zuvor am Tag ein bisschen zu hart gefeiert in der Columbia-Halle in Berlin und musste krankheitsbedingt eine Stunde vor Konzertstart absagen in Kopenhagen. Sucks for us, war sehr bitter, aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen, sind ins Kino gegangen und haben Companion geguckt. Companion ist auch eine Filmkategorie, warum ich keine Trailer mehr gucke. Weil im Nachhinein habe ich den Trailer geguckt, obwohl ich den Film jetzt nicht so gut fand. den Trailer geguckt und er hat einfach mal den kompletten Film gespoilert. Also wirklich, Digga, ich schwör's dir, der hat sogar im Trailer waren sogar so elementare Auflösungen aus dem Finale. Also du musstest quasi du wusstest quasi, wie der Film zu Ende geht, wenn du davor den Trailer geguckt hast. Das ist geisteskrank. Warum machen die Leute das? Warum machen die Producer diese Trailer? Ich verstehe es. Ich werde es nie verstehen.
Keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht. Und ich halte meine jetzt kommende Erklärung für fragwürdig selber.
Aber ich bin gespannt.
Aber ich habe mir mal gesagt, dass es vielleicht einfach auch eine wilde Marketing-Geschichte ist, weil man weiß, okay, AI ist in aller Munde. Es ist halt so ein Buzzword. Lass auf dieser Welle weiter reiten. Ich glaube, man hätte es geschickter und anders machen können, logischerweise, wenn du es mir jetzt so erzählst, ja. Aber ich glaube, dass da manchmal entweder eine schlechte Absprache herrscht oder einfach Box Office sagt, okay, wir wollen ja Kohle damit machen. Also,
ja.
Let's do it. Marketing,
go for it. Ja, ich weiß es nicht. Also du hast ja schon im Filmplakat, wenn du dir das Filmplakat anguckst, dann hast du ja die Thatcher, hast du ja das schon zu sehen mit hochgerollten Augen, die halt weiß sind. Gut, es könnte jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, manche Menschen schlafen ja auch mit offenen Augen und die Augen werden automatisch hochgerollt. Könnte man auch solches verstehen, aber es war schon relativ eindeutig. Also ich war von, obwohl ich nicht viel über den Film wusste, wusste ich, dass es sich um diese Sex-Doll, Sexpuppen-AI-Geschichte handelt. Sowas.
Naja, okay. Ja.
Und da gab es halt so, Momente im Film, woran du gemerkt hast, dass es ein Überraschungseffekt sein sollte, laut Drehbuch, dass du jetzt auf einmal bemerkst, dass es sich hier um eine künstliche Intelligenzpuppe handelt. Ne? Also um einen Android,
weißt du.
Ja, genau, ne? Und das gab wirklich Momente so, ne?
Ja,
wo man wirklich gemerkt hat, das Drehbuch war darauf aufgelegt, einen krassen Wow-Moment beim Zuschauer, beim Publikum auszulösen. Und keine Ahnung, whatever, ne? Whatever it is, Companion, kann man sich ruhig mal angucken, wenn er denn bei Netflix oder bei Prime kommt. Dann habe ich geguckt, Terrifier 3. Ja, also ich fand den zweiten Teil weitaus härter als den dritten Teil. Also mich hat er gar nicht mehr geschockt.
Der war ja auch nicht mega hart, der zweite. Also diese Bett auf dem Bett-Szene und mit dem Säure übergießen, das werde ich nie vergessen.
Bleichungsmittel, glaube ich.
Ja,
also genau. Der hat die da aufgekattet und dann mit Salz und dann mit Bleiche rüber. Also,
und wie er dann crazy shit. Mit ihr chillt, mit den Überresten und mit ihr da spielt und ey, das, also.
Er war einfach nur Archie, glücklich so.
Clown, ne?
Archie,
Archie wäre auch so ein Clown-Name für so einen
typischen. Archie, der Clown, Alter.
Ja. Das ist ja auch
geil, das könnte so Chemo-Version von Art, Alter. Genau, so viel zu Terrifier 3. War okay, ich habe ihn jetzt gesehen, abgehakt, kann mitsprechen und fertig.
Ich fand ihn ganz okay.
Ja, war okay. Ich finde die Schauspielerin ganz nice. Ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Sie ist sehr hübsch und irgendwie spielt sie irgendwie, hat sie ein großes, gutes Charisma irgendwie, eine schöne Aura, keine Ahnung. Aber ja. Aber der Film lädt natürlich dazu ein, jetzt wieder weiter zu erzählt werden. Ne? Und mad respect for Damien Leone, der es geschafft hat, aus dem Nichts quasi einen absoluten Franchise-Killer zu etablieren.
Ja.
Neben Jigsaw
und
wie sie nicht alle heißen. Und
finanziell, ja, mega erfolgreich, ne?
Ja, krass. Also, ich habe ja auch ein paar Interviews mit Damien Leone gesehen und er meinte ja auch, dass das jetzt sein Leben verändert hat. Ne? Also er muss endlich nicht mehr aufs Konto schauen, wenn er essen geht und konnte sich jetzt irgendwie endlich mal ein Haus leisten. Bla bla bla. Also das Hut ab, Bruder. Ja.
Jo.
Einen habe ich noch.
Einen hast du noch.
Aber eher so Lowlight aus meiner Liste. I saw the TV glow. Also das einzige Gute an dem Film war, es hat sehr Spaß gemacht. Also eigentlich war es ein sehr schöner Film, aber ich fand die Umsetzung nicht so geil. Also hatte super geile 90-Vibes und damit kannst du ja eh jeden kriegen, der in den 80ern, 90ern, frühen 2000er geboren wurde. Mhm. Ne? Also da steckt jetzt keine große Kunst dahinter, meiner Meinung nach, die 90-Vibes schön einzufangen, ne, auf der Kamera. Film handelt über einen Jungen und ein Mädchen. Sie ist ein bisschen älter als er und die sind Fans von einer TV-Serie. Ich weiß jetzt The Pink Orchid, ich weiß auch gerade gar nicht, wie der heißt, wie die Serie heißt. Na, anyways. Und auf jeden Fall, die Message, die Aussage vom Film ist absolut richtig. Es geht darum, hey, wenn du unzufrieden mit einer Situation bist, Änder sie oder komm raus und steh dazu, wie du dich fühlst, wie du denkst. Mhm. Und du wirst glücklich sein in deinem Leben. Und wenn du es nicht tust, dann ist das nicht so. Ne? Whatever. War jetzt, habe ich geguckt, für okay befunden. Ich habe den, glaube ich, eine 5 von 10 bei IMDb gegeben. Debütfilm von der Regisseurin, merkt man auch eine A24-Production.
Mhm, und genau.
Man hat auch gemerkt, dass sie sich da ausprobiert hat. Und tatsächlich, einen habe ich noch, Bruder. Sorry, das war dann aber wirklich der letzte. Ich habe wirklich so viel geguckt.
Einen habe ich noch.
Weil ich gesagt habe, Debütfilm, ne, da ist mir das eingefallen, weil folgender Film ist auch ein Debütfilm. Und die Regisseurin hat auch Love Lies Bleeding gedreht, der auch kürzlich im Kino gelaufen ist.
Ja.
Und zwar habe ich noch St. Maud geguckt.
Ah ja, den hattest du mir auch via WhatsApp geschickt irgendwie und meintest, go for it, das ist ein Film.
Wärmstens empfohlen, ja. Ein cooler Film über eine Krankenpflegerin, die ein traumatisches Erlebnis hatte mit einem Patienten, der unter ihrer Obhut quasi gestorben ist. Da sieht man so leichte Flashbacks und sie ist dann in die Privatpflege gegangen zu einer ehemaligen, anscheinend bekannten Schauspielerin oder Tänzerin, die sie dann pflegt. Und unsere Hauptdarstellerin, die ist ganz krass alleine, also die lebt ein einsames Leben und ist extrem der Religion verfallen. Und aber so krass verfallen, dass sie sich so Dinge vorstellt und einbildet, zum Beispiel, um sich selber zu bestrafen, legt sie sich so Haufen Reißzwecken in ihr Fußbett und geht damit spazieren und sowas mit den Schuhen und sowas, weißt du? So eine Sachen. Oh. Und verfällt halt krass dieser religiösen Ideologie, versucht ihr, das ihrer neuen Patientin irgendwie so einzupflegen und stellt sich dann Dinge vor und bildet sich Sachen ein. Also super geil, vor allem wenn man bedenkt, dass sich eigentlich 90% des Films nur um diese eine Frau drehen und die Settings jetzt auch nicht so, also sehr einsam sind, quasi das Haus oder ihre Wohnung oder mal in der Strandpromenade, that's it. Mhm. Mega geiler Film.
Empfehlung. Nee, es ist schon auf meiner Liste auf jeden Fall. Aber ich bin wieder fasziniert, nicht überrascht, aber die Filme, die uns meistens immer besonders gefallen, ich weiß nicht, ob das jetzt nur unser Geschmack halt auch so ist, oder halt auch einfach der Trend von heute, der Zeitgeist, so ganz viel diese okkult, religiös, Fanatismus.
Ja,
ich glaube, das hat halt auch viel mit der Welt zu tun, wie sie gerade ist. Viele greifen wieder eben besonders nach in so unsicheren Zeiten, besinnen sich auf die Basics und auch über übersinnliche Sachen und so. Und das spiegelt sich irgendwie im Horrorfilm voll gerade wieder. Ne?
Ja. Du, kann Grund sein. Also ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Und ja, das ist sicherlich ein Grund so, ne, um irgendwie das alles zu verarbeiten, was um einem rum passiert. Weil wir haben ja gerade auch irgendwie einen religiösen Horrorfilm nach dem anderen. Da fallen mir jetzt spontan Immaculate ein, The First Omen ein.
Ganz viele haben im Grunde genommen baut fast jeder jetzt immer das so mal so ein bisschen ein, sogar bei Longlegs gab es so ein bisschen in diese Richtung und
Du, da du gerade Longlegs gesagt hast, wollen wir ein bisschen über The Monkey quatschen?
Das habe ich nicht umsonst gesagt, ja. Lass mal kurz zu unserem guten Oss kommen.
Ich habe verstanden, ich habe deine Nachricht verstanden, ist angekommen.
Sehr geil. Ja, das sind die Frequenzen, auf denen wir laufen, die Herzfrequenzen.
Ja, cool, Digi. Ich würde sagen, ja, lass uns gerne jetzt mal über The Monkey einsteigen. Wie wir bereits erwähnt haben, wir sind ins Kino gegangen. Ich hatte The Monkey gar nicht auf dem Schirm, bis ich den Trailer im Kino gesehen habe. Ich weiß gar nicht mal so ganz genau, was ich da... Doch, klar, ich habe Companion geguckt in Kopenhagen und habe da den Trailer zu The Monkey gesehen und hatte auf meinem Bingo-Brett auch überhaupt nicht zu stehen, dass James Wan und Osgood Perkins ein Ding von Stephen King verfilmen. Also drei krasse Namen.
Ist krass.
Hast du schon, wie lange ist der Film schon auf deinem Sender gewesen?
Also er ist jetzt nicht auf irgendeine Liste als The Most Wanted irgendwie gelandet. So kann ich schon mal sagen. Aber ich wusste schon relativ früh nach Longlegs über das Projekt, dass man die Kurzgeschichte wie The Skeleton oder wie heißt die nochmal, die Kurzgeschichte?
Skeleton Crew.
Skeleton Crew, ne? Dass man die jetzt, diese Kurzgeschichte aufgreifen möchte und dass da der Osgood Perkins ja. Für Beauftragung. Also so viel wusste ich. Und nach Long Legs und habe ich gedacht, mal sehen, wie der jetzt wird, weil bisher waren seine Filme ja auch immer wieder ein bisschen anders. Also ja. Jetzt nicht so eine ganz klare Linie von ihm.
Ja? Also was sie alle gemeinsam hatten, ist, also ich habe sie nicht alle gesehen, also ich habe ein paar gesehen. Also man muss dazu sagen, der Typ hat irgendwie, ich glaube, in 9 Jahren gefühlt 3 Filme rausgebracht und jetzt innerhalb von ein paar Monaten Long Legs und jetzt
Jetzt will das nochmal wissen, wa?
Aber irgendwie, ne? Also mir kommt es wirklich so vor, als ob der jetzt gerade, als ob wir noch definitiv auch noch mehr von denen. Der hat ja auch schon, The Keepers ist sein nächster Film.
Echt, ja? Ja. Habe ich jetzt noch nichts gelesen. Also,
ja, The Keepers ist sein nächster Film. Das ist auch irgendein Mutter-Sohn-Ding im Wald und irgendwelche Entitäten, die denen da auf den Sack gehen.
Könnte also auch Gretel und Hänsel sein.
Irgendwie sowas, ja.
Im genau. Wald. Ja, ansonsten, ja, was erwartet man? Ne? Wir haben eine Horrorkomödie.
Ja, und überraschenderweise.
Ne? 95 Minuten, knackig.
Ja.
Das finde ich sehr lobenswert und gut. Das Filme ja auch nicht immer diese Überlänge immer forcieren, ja, also nicht so unnötig irgendwie in die Länge ziehen.
Und spielt zum Großteil in Maine, USA, also ganz nach Stephen King-Manier.
Genau, richtig. Mit so einer tristen Umgebung, sage ich mal. Die Anfangsszene, ne, da geht's ja dann, wir wissen ja jetzt, glaube ich, jeder weiß, der braucht ja nur das Cover oder das Plakat, jeder weiß, es geht letztendlich um einen Affen, der Trommeln umgeschneidert hat. Ja, so ein mechanisches Spielzeug, wo immer wieder gesagt wird, it's not a toy.
Ja. Da gibt's einen lustigen Fun-Fact zu, sorry, wenn ich dich unterbreche, gibt's einen lustigen Fun-Fact zu. Der Affe sollte ja eigentlich so eine, wie heißen die nochmal, vom Schlagzeug, Cymbals haben.
Ja, yeah, ne? Genau, die Becken, genau.
Die Becken, genau, ksch, ksch, ne, bla bla. Mhm. Und tatsächlich ist das, wenn ich das richtig verstanden habe, Copyright geschützt von der Walt Disney Company, wegen dem Charakter mit dem Affen, mit den Becken in Toy Story 3. Was aber wiederum ironisch, und deswegen haben wir das halt zu diesen Drumsticks umgeändert, was aber wiederum ironisch ist, weil der Regisseur von Toy Story 3, Lee Unkrich, ein Fan von Stephen King ist und wegen der Skeleton Crew diesen Affen da reingebracht hat.
Ganz genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das habe ich mich, nachdem wir schon mal drüber geredet haben, habe ich gesehen, auf der Kurzgeschichte, auf dem Buch, auf dem Cover, ist ja der Affe mit den Cymbals, ne?
Ah, also, tatsächlich, ja, das kenne ich gar nicht, das Cover. Ach,
lustig. Habe ich dann, nachdem wir drüber mal so privat schon geredet haben, habe ich mir das mal angeguckt und da ist ja das ist auch ein Buchcover quasi auch drauf und lächerlich. Aber gut, das sind so Corporal-Sachen, so, wo dann irgendwelche Copyright-Claims gemacht werden von Anwälten, davon kriegen viele überhaupt gar nicht mit.
Ja, ja, das ist ein hartes Business und auf jeden Fall, ja, aber wie lustig ist das? Du hast auch was, gleich mal direkt was Cooles gesagt. Ja, es ist tatsächlich eine Horrorkomödie. Ne? Also ich wusste tatsächlich nicht, dass es eine Horrorkomödie ist, bevor ich, kurz bevor ich ins Kino gegangen bin, ne, da habe ich einen Podcast zugehört, also nur das Intro, wo es auch noch spoilerfrei ein bisschen war, und to everyone's surprise, sowas, ne, und dann habe ich was Krasses gelesen im Nachhinein, was diesen Film ein bisschen für mich in anderes Licht gerückt hat. Und ja, wir haben auch schon drüber gesprochen, also tu einfach überrascht, wenn es okay ist für dich, sowas, ne, und da geht es und da handelt es sich um ein Interview von Osgood Perkins zum Film. Und in diesem Interview sagt er Folgendes. Ich habe mir Freiheiten genommen wie ein verdammter Irrer. Sie, also damit meint der Atomic Monster, die Produktionsfirma von James Wan, hatten ein sehr ernstes Drehbuch. Sehr ernst. Ich fand, es war zu ernst. Und ich sagte ihnen, das funktioniert für mich nicht. Die Sache mit diesem Spielzeugaffen ist, dass die Menschen um ihn herum auf wahnsinnige Weise sterben. Also dachte ich, nun, darin bin ich Experte. Beide meine Eltern sind auf wahnsinnige, schlagzeilenträchtige Weise gestorben. Ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht, mich von Tragödien zu erholen und mich ziemlich schlecht gefühlt. Es schien alles von Natur aus gegen mich zu sein und unfair zu sein. Man macht die Trauer persönlich nach dem Motto, warum passiert das ausgerechnet mir? Aber jetzt bin ich älter und erkenne, dass dieser Scheiß jedem passiert. Jeder stirbt, manchmal im Schlaf, manchmal auf wirklich wahnsinnige Weise, wie ich es erlebt habe. Aber jeder stirbt. Und ich dachte, vielleicht ist die beste Art, mit dieser absurden Tatsache umzugehen, ein Lächeln. Und jetzt halte ich fest, du so, hättest du noch nie gehört von mir, ja? Sein Dad, Anthony Perkins, Norman Bates aus Psycho, Hollywood-Star zu seiner Zeit, ja, ist ganz tragisch an der Immunschwäche verursacht durch AIDS gestorben. Seine Mutter saß in einem Flugzeug, das gehijackt wurde und ins World Trade Center gerast wurde. Das ist schon fucking crazy, Alter.
Das ist, also, ich tue jetzt so, ja. Was? Nein, also
nein.
Hast man Rest in Peace, wirklich.
Spaß also, beiseite.
Wer seine Eltern verliert, es ist wirklich eine Tragödie. Und da musst du wirklich lernen, aufzustehen und musst halt das Leben auch mit einem Humor ein bisschen versuchen zu sehen. Oder jeder geht damit anders um, aber er
hat diesen Weg gefunden.
Definitiv so, ja. Ja?
Und das Krasse ist, und dadurch macht es für mich auch irgendwie voll Sinn, dass er diesen Film, weil in diesem Film geht es ja darum, dass Menschen auf die absurdesten fucking Final Destination Art und Weisen sterben, sobald dieser fucking Affe mit seinen Trommeln trommelt. Weißt du?
Ja. Ja.
Und das hat er, und es hat Osgood Perkins halt so, ich glaube, so voll persönlich genommen. Also, Digga, das ist wahrscheinlich so ein krass persönlicher Film für ihn, obwohl es eine Komödie ist.
Ja.
Oder was meinst du?
Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass das natürlich, ein Regisseur kann nie seine eigene persönliche Note und die Sachen, die er selber verarbeitet und was aus seinem Kopf entsteht, komplett entfernen. Aber ich glaube nicht, dass es die einzige Intention war. Er hat auch in einem Interview gesagt, wollte auch ganz gerne, obwohl es ein bisschen zu viel des Guten ist, einen Film für die ganze Familie machen, hat er gesagt. Wo ich sage, naja, ich weiß nicht, jede Familie ist so drauf, ja, so eine gut bürgerliche, konservative Familie, die dann denken, die bekommen jetzt einfach nur die Gremlins.
Ja.
Die werden ganz schön überrascht sein, weil was der Film auf jeden Fall hat, ist halt eben eine Menge Kills, die so ein bisschen so an Final Destination erinnern.
Und nicht ein bisschen over the top, ne?
À la
Blutfontäne und sowas, ne?
Ja, nicht so ganz krass den Spannungsbogen aufgezogen, wie bei Final Destination, wo du mal erst raten musst, was passiert. Es ist sehr predictable. Du weißt, was kommen wird. Und das ist nur so schablonartig so, dass du weißt, okay, die eine Szene, die ist jetzt abgearbeitet worden, das war der eine Kill und du erwartest, jetzt kommt auch bald der nächste. Aber das spielt ja auch tatsächlich damit. Das ist, glaube ich, auch wirklich gewollt. Ne? Also so, gibt immer so harte Cuts. Kann mich da erinnern, die Szene so, wenn die dann bei der ersten Beerdigung...
Ganz kurz, Bro.
Ja.
Wollen wir ab jetzt Spoilerwarnung aussprechen?
Ach so, ja. Ist ein guter Zeitpunkt.
Ich meine, es gibt ja, also ich behalte deinen Gedanken, du kannst gleich weitererzählen, so. Aber es gibt ja eigentlich auch nicht wahnsinnig viel, also der Film glänzt jetzt nicht durch eine krasse Tiefe oder durch krasse Charakterentwicklung oder krasse Spannungsbögen oder sowas. Ja. In dem Film geht es eigentlich nur darum, zu sterben, ne? Auf abstruseste Arten und Weisen sowas. Ne?
Ja.
Und von daher würde ich sagen, lass uns einfach in die Spoilerwarnung jetzt aussprechen, also wer ihn nicht gesehen hat und Wert darauf legt, ihn jetzt nicht zu hören, was passiert, wie jemand gekillt wird, weil natürlich hat es Spaß gemacht, die Leute sterben zu sehen. Ne? Der sollte jetzt am besten wegschalten. Ihr seid gewarnt, Serkan, the stage is yours.
Ja, danke. Ganz genau. Der Film besteht halt eben aus diesen rabiaten, abstrusen Kills, die auch wirklich lustig inszeniert sind. Klar, auch dazwischen gibt es eine Menge lustiger Charaktere. Es gibt Gastauftritte. Wir haben zum Beispiel Elijah Wood. Ganz zu Anfang gibt es auch noch der Pilot, der nämlich den Affen nämlich abgibt, weil er wahrscheinlich selber damit schon Drama hinter sich hat. das ist Scott, hilf mir mal.
What's his name?
Ja, wenn ich ihn nachher finde, sage ich nochmal. Aber jeder kennt ihn, wir kennen ihn auch so aus vielen Filmen.
Wie heißt Adam der Scott. Typ nochmal?
Adam Scott,
ja, genau.
Echt nicht drauf gekommen gerade. Ja, und das sind halt eben so ein paar lustige Gastauftritte.
Und dann Osgood Perkins spielt auch mit, hat ein Cameo.
Ja, genau, der spielt Onkel Chip, ne? Das war ja dann der Onkel.
Ja, mein Lieblingskill.
Ja, stimmt, der war geil. Also, ist auch ein Crowdpleaser, also es ist wirklich etwas, wo die ganze Crowd mitmachen kann, wenn du im richtigen Kino sitzt. wir hatten um uns rum zum Glück halt Gleichgesinnte, die den Humor verstanden haben und auch an den richtigen Stellen gelacht haben.
Das Popcorn fressende Mädel neben mir hat sich bei der einen oder anderen Szene die Popcorn-Tüte vors Gesicht gehalten.
Okay. Raus! Aber also ganz schnell. Ja, nee. Ist halt wirklich, du hast eine Funtime und wirst so wirklich von, man hangelt dich von Kill zu Kill. Es geht letztendlich aber um die Willkürlichkeit. Und da hat da habe ich vorhin gestoppt, auch die Szenen so, wenn dann der, die ziehen ja immer den Affen auf. Man muss dazu noch vielleicht sagen, ja, die haben den halt auf dem Dachboden gefunden, die beiden Kids, das sind Zwillinge, Hal und Bill, gespielt von Theo James. Der eine ist eher so der Nerd, der andere ist so mehr so der Bully-Typ, die ist so eine Hassliebe, die mögen sich also nicht wirklich und finden den halt aber die in den Hinterlassenschaften des Vaters, der sie ja verlassen hat, finden sie diesen Affen, der halt jetzt Trommeln anstatt Percussions hat und ziehen den halt hinten mit so einem Mechanik auf, mit so einem Rädchen und dadurch entsteht dann immer ein Zauber, den man nicht direkt sieht, aber in Form eines Kills wir als Zuschauer dann halt immer serviert bekommen. Ja, und das ist eigentlich die Geschichte. Deswegen
der Affe, der fängt dann, man zieht den so auf und dann fängt er mal so an zu grinsen und fängt dann an zu trommeln und dann stirbt random jemand. Also man kann auch nicht irgendwie sagen oder ihm sagen, wen er jetzt töten hat. Also ganz genau. Ihr müsst euch quasi vorstellen, wir sind ungefähr die Hälfte des Films im Jahre 1999 mit den beiden Zwillingsbrüdern. Die mögen sich gar nicht, also ich würde es noch nicht mal Hassliebe nennen, ich würde es einfach nur Hass nennen zwischen den beiden. Der Kleinere, also das Schwächere, der vielleicht ein paar Sekunden später oder Minuten später geboren wurde, wünscht sich dem größeren Bruder immer den Tod. Der große Bruder sagt immer so, ich bin stärker als du, weil ich den Großteil des Mutterkuchens gegessen habe, so, ne? Whatever, sowas, ne? So, und er wünscht sich halt immer den Tod. Und dann, wie gesagt, kommt der Affe in das Haus von dem Pilotenvater, der die Mutter alleine gelassen hat, den wir halt in der ersten Szene kennenlernen, als er versucht, den Affen zurückzubringen. Die ziehen den Affen auf und dann das erste Opfer ist quasi, glaube ich, die Nanny von denen in einer Küche, wo der Hibachi-Chef dann sie mit seinem rasiermesserscharfen Beil köpft und der Kopf dann sehr komödiantisch auf die offene Herdplatte, das Blut zisselt so rum, dann haben wir einen ganz harten Cut zur Trauerfeier, also zum Gottesdienst für die Nanny und dann hast du da so einen super random Priester, der ist vielleicht 19, der kommt erstmal an, sieht die ganzen Leute vor sich sitzen, well, holy fuck, weißt du, so
what should I say, yeah.
Und dann meint er so, what can I say? Everybody dies. You could die. Everybody dies.
Zeigt dann halt auch auf die ganzen Menschen dort, die da sitzen, die Trauernden. Geil ist auch bei IMDb, der Rolle der Name ist The Rookie Priest. Ja?
The Rookie Priest.
Es ist halt auch wirklich so. Ja? Man merkt so, der ist so, der war eben wahrscheinlich noch Messdiener und hat jetzt geschafft und ist jetzt in der Verantwortung, hat aber gar keine Ahnung, wie man das macht. Ja.
Also wenn ich an diese ganzen Momente denke jetzt wieder, also ich meine, vor ein paar Tagen haben wir ihn jetzt gesehen, also was Komödie angeht, haben sie da schon, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Punktlandung hingelegt, sowas, ne? Aber Komödie, muss ich dazu sagen, ist auch ein sehr schwieriges Genre, weil du durch eine Komödie natürlich, was die Komödie schon sagt, sowas, ne? Es wird viel gelacht, es ist viel Witz. Und dadurch ist es umso schwerer, quasi mal eine ernste Balance zu finden im Film mit dem Komödiengenre, was halt dann irgendwo auch einen Story-Leitfaden hat, was den Film dann von einer guten Komödie, wie jetzt zum Beispiel Monsieur Klön und seine Tochter unterscheidet. Ist jetzt kein Horrorfilm, aber ist mir jetzt als erstes so quasi eingefallen, sowas. Ne?
Ja.
Und dann hast du quasi ein paar Kills und dann wird unter anderem auch die Mutter von den beiden gekillt durch ein Bumerang-Aneurysma im Hirn. Also der quasi der kleine Junge, der Jüngere kommt wieder komplett gebullied, wurde von so einer Mädchengang hart gebullied in der Schule, kommt dann so nach Hause total frustriert und wünscht sich den Tod für seinen Bruder, sowas. Ne?
Ja, weil er auch mitgemacht hat, ne?
Ja,
Seite und er ist
Ja. Und zieht diesen Affen auch so, bitte töte meinen Bruder, bitte töte meinen Bruder. Und bumm, der Bruder kommt nach Hause. Die Mutter macht gerade irgendwie so ein Peanut Butter Jelly Sandwich in der Küche und bumm, auf einmal spritzt ihr Blut aus den Ohren und Augen. Tja, dann wird nachher noch gesagt, so ja, es passiert einer Person aus 44 Millionen. Boomerang Aneurysma, harte Tschüss.
Dass du mich noch an den Namen erinnern konntest, das konnte mich nicht mehr an die Krankheit erinnern. Aber da denke ich mir auch so, da müssen die doch einfach ganz kurz recherchiert haben, was ist die unwahrscheinlichste Art zu sterben. Ja,
ja man, most random, weißt du, ja.
Ja, ja, also das ist fun, es ist auf jeden Fall makaber, ne? Und ja, die Geschichte an sich ist halt wirklich absurd. Ne? Es ist ein krommelnder Affe, es wird ja auch nicht erklärt.
Ja, gar nichts.
Woher der Spirit herkommt, ist der demonic? Kommt der aus einer anderen Parallelwelt? Ist der der Geist des Vaters irgendwie fest drin? Ne? Wir haben ja gesagt, gibt Potenzial für einen.
Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, also guck mal, wenn man jetzt mal ganz kurz auf die Story wieder eingeht, und ich habe dazu noch was zu sagen am Ende, sowas, ja, warum ich froh bin, dass dieser Film eine Komödie ist und warum ich darüber froh bin, dass diesem Affen keine paranormalen Hintergrundgeschichten beigefügt wurden, weißt du? Sage ich dir gleich was zu. Aber wie gesagt, auf einmal, also der Film nimmt seinen Lauf und dann ab der zweiten Hälfte vom Film machen wir einen Zeitsprung in die Jetztzeit, also 25 Jahre später, steht dann da, wir sind erstmal beim jüngeren Bruder, der also immer gebullied wurde. Der arbeitet an irgendeiner Supermarktkasse. Wir finden heraus, dass er einen Sohn hat. Der Sohn hat Geburtstag. Er schreibt auf die Karte Happy Birthday, Hal. Und dann in Klammern dahinter Dad. Ne? Also was natürlich impliziert, dass der mit seinem Sohn überhaupt kein Verhältnis hat. Mhm. Weil er eben Angst hat, vermute ich, dass der Sohn von diesem Affen irgendwie gekillt wird, obwohl niemand weiß, wo der Affe ist, weil die den vor 25 Jahren in den Brunnen geworfen haben.
Ja,
ne? Und dann auch nächste geile Szene, ein kleiner 5-Minuten-Auftritt von Elijah Wood, der neue Guru-Vater von dem Sohn, der ihn dann adoptieren wird. Und es geht quasi darum, dass Vater und Sohn das letzte Mal, bevor der Sohn adoptiert wird, eine Woche Zeit zusammen verbringen und die wollen auf so einem Horror-Freizeitpark gehen. Ne? Und dann kriegt Hal einen mysteriösen Anruf, oder ich weiß gar nicht, ob das ein mysteriöser Anruf war, auf jeden Fall kriegt er einen Anruf, dass er in die Heimatstadt kommen soll, weil der Affe aufgetaucht ist und wir müssen den, also der Bruder, der andere Bruder und er, die müssen ihn an sich ziehen, damit er kein Unheil in die Welt bringen kann.
Genau.
Ja, genau. Und dann nimmt die Story seinen Lauf und jetzt lass uns doch einfach mal über die geilsten Kills reden. Hast du da ein, zwei Kills, wo du sagst, okay, die waren richtig geil?
Ja, du hast im Grunde mir jetzt gerade nach den 25-Jahre-Sprung ja gesagt, wo wir jetzt uns befinden und der Affe ist wieder aufgetaucht. Hal und Bill hassen sich auf den Tod, wobei Hal, der nerdige Bruder, der jetzt im Supermarkt arbeitet, eigentlich so low-key lebt und im Grunde genommen, glaube ich, mehr Liebe empfindet als Bill. Aber Bill sieht man auch jetzt nicht wirklich mehr und da knüpfe ich jetzt an, ist meine Lieblingskill, nämlich wie die Tante. Ne? Also der Chip, Onkel Chip ist ja schon tot, gespielt von Osgood Perkins. Ja. Und man sieht halt, wie sie da irgendwie so ein Trommelgeräusch oder irgendwas eben hört. Ich weiß nicht mehr was genau, irgendwo im Keller. Ne? Und dann schaut sie und findet dort den Affen und hat sie den mit hochgenommen? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Nee, ich glaube, die ist einfach nur, ich glaube, die hat investigates some strange noise coming out of the basement.
Ja, also mäßig. So ganz random, wie man es aus dem Horrorfilm sonst kennt. Ne?
Ja.
Und dann geht sie halt hoch und ist dann in der Küche und irgendwas riecht hier komisch, ja, die merkt schon.
Nee, stopp, bro. Sorry.
Kam davor?
Du hast die Angelhaken, die Köder vergessen.
Ah, fuck, ja, genau. Also es ist ja eine Aneinanderreihung. Dadurch ist es Slapstick-artig. Willst du weitermachen?
Kann ich gerne machen. Ich fand's einfach so lustig. Also sie läuft diese Treppe runter in den Keller, um irgendeinen strange noise zu investigieren, ja.
Ja.
Und dann Man hört schon so, wenn sie runterläuft, wie die Holztreppen so knarzen. Ne? Ja, sie läuft wieder hoch, stimmt. und die Holztreppe bricht halt durch und sie landet halt mit dem Gesicht direkt in dem Sammelsarium von Angelködern ihres Mannes. Ja,
die ganzen Haken und, in ihrer Fresse, ey.
und sie steht auf und das ganze Gesicht ist Hellraiser-Style gepierst von diesen Angelhaken. Also überall. Sogar
Pinhead.
On-screen, richtiger Pinhead, ja. Ja. Da steht sie so vorm Spiegel und zieht so ganz langsam diese einen nach dem anderen diesen Haken raus. Das war auch die Szene, wo sich dieses Mädel neben mir die Popcorn-Tüte vors Gesicht gehalten hat. Und zieht sich dieser Angelhaken raus und dann ist da eine Flasche, wo richtig präsent draufsteht, Alkohol nur für die medizinische Anwendung. Ne? Ja. So nach dem Motto, Achtung, entflammbar. Ja,
ganz klar. Und das, Entschuldigung, bevor du weiterriest, das ist so der Final Destination-Moment, den ich gefühlt habe. So, weißt du, was ich meine?
Ja, Mann, voll, definitiv. Ne? Und dann tupft sie sich halt mit einem Wattepad die Stellen ab mit Alkohol zum Desinfizieren. Dann läuft sie wieder in die Küche und jetzt kannst du da weitermachen, wo du aufgehört hast.
Ja, genau. Ey, ich habe wirklich einen ganzen Teil weggelassen. Ja, es ist wirklich eine Aneinanderreihung, so richtig slapstickartig und es ist in dem Film immer wieder. Und dann riecht sie halt so. Hier ist irgendwas, that's gas, gell? It smells like gas. Dann geht sie ganz offensichtlich natürlich in die Küche zu ihrem Gasherd und hält man den Kopf so rüber über die große Flamme oder da, wo die große Flamme rauskommt und sie kommt dann auch raus und trifft richtig ihr Face und ihr Kopf brennt gleich lichterloh, ja?
Ja,
und sie halt voll panisch und die Decke ist schon nur halb verkohlt, weil die Flamme halt immer größer wird. Und sie rennt dann halt quasi die Porch, die Veranda schnell runter, so tak, 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 und will wahrscheinlich schnell irgendwo es löschen, sich irgendwie im Boden melden.
Und sie sieht halt nichts, weil sie halt brennt sowas,
so weißt du? So sieht's aus und rennt genau in so ein Postfach, ne? So diese typischen, die man halt in Amerika immer hat. Ja. Und mit so einem Namensschild und da ist irgendwie, es ist so richtig so ein Pfeilschild, was auch noch so schön, ne, spitz zugeht und auf das läuft sie natürlich direkt zu mit voller Pulle und haut sich halt dieses komplette Brett mal einfach richtig ins Face, während sie weiter brennt. Also der Moment, da haben wir auch das ganze Publikum krass gelacht, weil es halt eben Slapstick ist.
Ganz vor allem, krass Slapstick. Oder wie habe ich neulich nochmal gesagt? Gorstick.
Gorstick, ja, ja.
Gorstick,
ja. War das noch irgendeinen anderen Begriff, glaube ich?
Oder noch irgendeinen anderen, habe ich was irgendwas anderes
ein. Ja, aber ja, es wäre auf jeden Fall
Slapgore. Slap. So, und auf jeden Fall, das Lustige war auf der Szene, es war halt die Inszenierung der Szene. Du hast halt die ganze Zeit so ein Third-Person-Narrator, Hal, der erzählt, glaube ich, diese ganze Geschichte so aus der dritten Perspektive, so richtig trocken. So richtig trocken, super krass monoton, aber mit halt viel Humor, was man an der Stelle dem Drehbuch zu verdanken hat. Und die Art und Weise, wie er halt davon erzählt und wie das so passiert, ja, und dann rennt sie halt raus und hat sich dann halt den Kopf daran aufgespießt, sowas, weißt du, und mit dem Schnitt und dann im richtigen Moment so Freeze im Bild und war einfach super geil dargestellt. Und mein Lieblingskill, wenn ich jetzt drüber nachdenke, war tatsächlich der Kill von Osgood Perkins, der Uncle Chip gespielt hat, also der Mann von der Tante.
Der war auch geil, ja.
Der war sehr geil. Und zwar ging es darum, also die haben gar nicht viel gezeigt. Die haben gesagt, also er wieder, Hal wieder in seiner super trockenen Stimme, ja, also auf Englisch jetzt, ne? Der wurde von 67 Wildpferden beim Camping totgetrampelt. Ne, super random, ey. Und dann siehst du einfach nur so einen Schlafsack wieder so und da so eine Stampede von 67 Wildpferden rüber und bam, bam, bam. Und dann machen sie, dann kommen so der Corona kommt so und die Kripo und was weiß ich was und machen sie diesen Schlafsack raus und dann pampelt da einfach nur so ein Brei aus,
wie so ein
aus Gedärm, ja, man, aus so Gedärm und Knochen und Blut und was weiß ich was und dann sagt dann sein Ton so, ja, und er ist dann raus und alles, was von ihm übrig blieb, waren Kirschkuchen. Ne? Ja. Also super geil.
Das ist auch gefeiert, ja.
Und dann gab es halt auch ein paar andere sehr lustige und auch sehr kreative Kills, ne, wo man davon schon.
Bekommt man auf jeden Fall viel, ne? Aber das am Ende ist basiert ja auf. Entschuldigung, wenn ich so gleich reingehe, ich wollte nur kurz nochmal sagen, weil die Schattenseite. Oh, da ist die Schattenseite, aber es ist halt immer wieder, es geht halt irgendwo auch um ein ernstes Thema, nämlich eben auch zu verstehen, dass eben, und so erklärt ja auch die Mutter, als sie, als sie gestorben ist, ihren Kindern, ne, bei den, als sie, die Haushälterin, die Nanny, die gestorben ist, dass einfach nur mal Menschen sterben und es passiert willkürlich und es passiert mit, und die malt es ja dann auch so, die sind da total friedlich und reden darüber und sie malt es auch so richtig plakativ aus, so, ne? Und manche werden, kriegen einen Kopfschuss und manche kriegen noch ein Tape über ihren Mund geklebt, bevor sie einen Killer aufschlitzt oder irgendwie, also ich kenne nicht mehr den kompletten Wortlaut so auswendig jetzt, aber so in diesem Stil. Ja, und das ist so, so die melancholische, ernste Note.
Ja, Mann, voll.
Und ja, aber
viel Humor, also viel, aber alles mit viel Humor. Also du, also es werden so diese krass tristen und ernsten Dinge ausgesprochen, aber du sitzt da und du kannst eigentlich nur lachen.
Ja, ja.
Oder ganz schmunzeln.
Genau. Ja, aber ich bin voll bei dir, was du vorhin gesagt hast, fand ich sehr richtig, nämlich die Entscheidung, dass es ein Horrorkomödie geworden ist, finde ich wirklich, begrüße ich. Also finde ich echt gut, weil du hast es schon gesagt, ansonsten wäre es wieder nur so ein Supernatural mit irgendeinem Fluch, der in der Puppe herrscht und Annabelle verschnitt und
voll, gut, voll, ja.
Genau so geworden ist. Bloß.
Du, und ja, also safe. Also ich bin da zu 100% bei dir. Wenn es jetzt ein ernster Film wäre, also ohne Comedy-Faktor, und wenn es jetzt, wenn man jetzt gesagt hätte, oh, der Affe, der wurde irgendwie von irgendeiner, sorry Leute, no offense an irgendjemanden, aber von irgendeiner Zigeunertruppe vor 1000 Jahren verflucht und dann weitergegeben und sowas, weißt du, so. Das wäre dann schon wieder so ein typischer James Wan-Film aus dem Conjuring-Universum, wo man irgendwo eine Parallele zur Nonne oder zu Annabelle hätte ziehen können. Bla bla bla. Es wäre einfach einer von Tausenden.
Ja.
Und deswegen bin ich froh, genau, und deswegen bin ich froh, dass man sich dazu entschieden hat, so eine Horrorkomödie draus zu machen.
Ja. Ja, also es passieren natürlich noch ein paar Szenen, die wir dann zu sehen bekommen, die Geschichte halt eben dann noch weiterträgt, denn später kommt wieder sein Zwillingsbruder. Ja, aber das ist dann halt auch wirklich sehr banal und einfältig aufgebaut. Man weiß wirklich, auf was es hinausläuft. Im Grunde genommen, wenn nun als und wir reden ja hier nur über Horrorfilme, und wenn ihr den Film halt eben gucken wollt, dann könnt ihr euch einfach auf diese schönen Kids freuen. Den wirklich In-Your-Face-Humor, der wirklich keine Geisel nimmt, sondern direkt das Schlachtermesser durch den Bauch zieht.
Ja, Mann. Ja, voll, voll. Und wie gesagt, also springen wir mal kurz wieder dahin, als sie beide erwachsen sind. Also es geht quasi dann darum, der Bruder von ihm hasst Hal, also den Jüngeren, den Schwächeren quasi, weil er ihn für den Tod seiner Mutter verantwortlich macht. Und deswegen hat er sich gesagt, okay, ich drehe den Affen so lange, bis mein Bruder getötet wird. Aber was er nicht mitbekommt, ist, dass er dieses komplette Dorf ausrottet.
Ich glaube, der scheißt halt auch drauf. Ne?
Also weißt du, nicht so, der rottet dieses komplette Dorf aus in Maine, wo die da sind. Und deswegen lockt er seinen Bruder mit seinem Sohn nach Maine oder da, wo, ja genau, nach Maine, in dieses eine kleine Dorf bei Maine oder in whatever.
Ja.
Und will halt den Bruder nah bei sich haben, damit der Affe seinen Bruder töten kann. Ja. Und der Bruder fällt quasi drauf hinein und ist dann halt vor Ort, wo der Bruder halt ist mit dem Affen. Das ganze Dorf wurde schon ausgerottet, weil der Typ halt jeden Tag 10-mal den Affen bedient hat, in Hoffnung, dass sein Bruder stirbt. Auch sehr lustig, wie ich finde, dass das was halt der Nebeneffekt war.
Was für uns ein guter Nebeneffekt als Zuschauer ist, weil dadurch bekommen wir auch eben noch ein bisschen mehr zu sehen.
Auf jeden. Und am Ende schafft es halt der Bruder natürlich nicht, ihn zu töten, sondern wird dann selber, weil der Sohn dann diesen Affen dreht, wird er dann halt von der Bowlingkugel von seiner geliebten Mutter umgebracht. Ne? Das ist quasi das Ende vom Film. Aber was wir halt sagen, also was ich halt denke, worüber wir gesprochen haben, was dem Film leider für uns, also wir reden gleich drüber, für mich nicht so geil macht, nicht so gut macht, ist, dass der Film sich am Ende halt auch sehr zieht und stellenweise auch sehr langweilig wird oder langatmig, ja, oder die Spannung fehlt komplett, ja, weil du willst eigentlich nur den nächsten Kill haben.
Ganz
genau. Das ist alles, worauf dieser Film, das ist alles, worauf ich aus war in diesem Film. Ich möchte den nächsten kreativen Kill sehen. Ich weiß nicht, wie hast du es empfunden?
Ja, 100. Wir saßen ja nebeneinander und haben dann bei einigen Szenen gedacht, so, wäre ich jetzt auf meiner Couch, wäre ich jetzt mal auf Fast Forward.
Obwohl das Quatsch, Ding Dinger, einfach. Wir spielen keine Filme vor, oder?
Doch.
Ja, echt,
also bei bestimmten Sachen, wo ich weiß, ey, das gibt mir jetzt wirklich keinen Mehrwert, und da will man einfach manchmal, also das sind dann. Aber es ist kein Film, wo ich mich falsch verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass man den unbedingt ausspucken muss. Es wäre halt schöner, wenn man sich ein bisschen mehr auf die Kills einfach nur konzentriert. Weil es geht darum letztendlich. Und den Humor weiter aufrechterhält und dann diese ganze Inszenierung mit dem Bruder, der den halt sucht und dann ist sein Sohn noch involviert und
und dann hier Spannung.
Ja, und es ist nicht wirklich spannend. Das ist ja genau das
Ding. Nee, überhaupt nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, ob der Film versucht, spannend zu sein. Auf jeden Fall ist am Ende halt sehr, sehr langatmig und sehr halt dann irgendwann halt auch leider ein bisschen boring. Ich kann mich dann nur an die Szene erinnern, ewig lang gefühlt, wo er mit diesem Fake-Cop im Auto sitzt und sein Sohn quasi irgendwie sich gerade da in dieses Haus einschleust oder Großhof. Ich dachte, ich saß dann und ich dachte mir so,
okay, Alter,
können wir jetzt bitte irgendwie zum
Punkt
kommen, so Leute.
Ja.
Weißt du, so, come on.
Der hat mich übrigens so krass erinnert, wenn du sagst, mit der Polizeimütze.
Ich weiß an wen.
An wem?
Wayne? Von Wayne's World?
Habe ich auch gedacht, eine Mischung, ein Hybrid zwischen denen und kennst du noch That von Police Academy? Der immer so eklig.
Ja, Mann, ja.
So schreit.
Ja, Mann. Dicker, hundertprozentig Hommage, Alter. Auch wieder da, guck mal, wir haben diesen einen Charakter, der hat diesen Affen auf so einen Flohmarkt gekauft oder auf so einem Jahrzähl von dem Haus, von der Tante, die gestorben ist. Im Auftrag von Bill, genau. Und der soll dann diesen Affen wiederholen. Und er wird dann damit beauftragt, die beiden Kids oder beziehungsweise den Vater und den Sohn in das Haus zu holen zum Showdown vom Film. Und dann steht er so mit so einem extrem schlechten Kostüm, Polizeikostüm und langen Haaren so am Spion. Open up, it's the motherfucking police, Digga. 100%ig Hommage, Alter, an that, ey.
Ja, das fand ich halt auch lustig, aber ich gebe dir voll recht, es wurde halt dann so ein bisschen zu viel rumgequakt und rumgelabert kommt auf den Punkt, bitte bringt mir den nächsten Joke oder den nächsten Kill und dann ist gut. Also
hundertprozentig. Ja, und das Ende vom Film, dann fährt Vater und Sohn, die fahren dann halt die Straße runter durch dieses Dorf und links und rechts mit dem Affen angeschnallt auf dem Hintersitz. Also deren Ziel ist es, okay, der Affe bleibt jetzt den Rest unseres Lebens bei uns. Es ist unser Schicksal und wir sorgen dafür, dass dann niemand anderen mehr in die Hände kommt. Ne? Also Sequel-Potenzial mal 1000, Alter. Ja? Mhm. Und dann fahren sie durch dieses Dorf, hat postapokalyptische Vibes, überall Tote, überall ein Blutbad, ein Massaker, weil der Typ wie ein Irrer diesen scheiß Affen benutzt hat und dann kommt noch eine kleine Reiter der Apokalypse-Szene, wo so ein Typ auf so einem weißen Pferd ganz langsam über die Kreuzung trabt, mit so schwarzen Augen und einer weißen Kutte und sowas. Also vielleicht hatten wir da doch irgendwie was Paranormales an der Stelle. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das doch irgendwie was der Spielzeugschmied vom Affen eventuell. Who knows?
Was ich auf jeden Fall weiß, ist, als es postapokalyptisch wurde, haben deine Augen geleuchtet und ich dachte, du wolltest wahrscheinlich noch länger im Kino sitzen, weil du dachtest, jetzt fängt der Film erst an.
Fängt der scheiß Film erst richtig an. Ja, genau. Ja, voll. Ja, dass wir apokalyptische Filme mögen oder besonders ich, das habt ihr ja sicherlich bei unserer letzten Folge 28 Days Later gehört. Hört sich auf jeden Fall an. Meiner Meinung nach eine sehr gelungene Folge, macht viel Spaß.
Jo.
Ohne jetzt irgendwie selbstverliebt klingen zu wollen. Aber der Film jetzt hier, The Monkey, Budget 10 Millionen und eingespielt bisher 39 Millionen Euro. Und das ist ja auch irgendwo so ein Erfolgsrezept von jeder James-Wan-Produktion, dass der das Ding für 10 Millionen dreht, was sehr günstig ist für Hollywood, fast schon Low-Budget oder No-Budget, und dann halt irgendwie ein bisschen smarten Marketing das Vierfache, Fünffache einspielt.
Ja. Na? Deswegen sind auch viele Filme so ein bisschen schablonartig und...
Ja.
Voll. Aber hier ist es eben anders, weil der Regisseur denn doch schon einen soliden Job macht. Ne? Also ich will...
Ja.
Ich finde Oscar Perkins. Ja. Hat immer so für mich das Gefühl, so dass ich sage, so, die sind interessant, die Filme, die haben was, die geben mir was, aber es fehlt immer irgendwie das letzte Etwas, dass ich sage, boah, das ist jetzt sein Meisterwerk. Das ist sein
Gut.
Und auf den warte ich noch, den Film von ihm. Aber ich glaube, wir werden noch, wie du auch schon gesagt hast, bei so vielen Filmen, die er jetzt zuletzt rausgebracht hat, dass wir da hoffentlich auch noch ein bisschen mehr sehen.
Ja, Mann.
Ist ja eine Stephen King-Verfilmung. Würde ich gerne mal fragen. Ich habe mal nachgeguckt. Weil, schätzungsweise, wie viel Stephen King-Bücher wurden verfilmt?
Boah, Alter, wenn ich jetzt schätzen müsste. Warte mal, darf ich ganz kurz versuchen zu rechnen? Also darf ich mal ganz kurz in meinen Kopf durchgehen, die ganzen Filme.
Du meinst ganz kurz mal IMDb schauen?
Nee.
Schummeln, okay?
Nein, warte mal, okay, warte mal.
Ich schwör.
Also, warte mal. Misery, Shining, Christine, Pet Sematary, Friedhof der Kuscheltiere, hatte ich schon.
Du bist morgen noch nicht fertig, wenn du so weiter
machst. Ja, ey, Digga. 30? Gib.
30? Nee, ist viel, viel mehr. Wir reden hier von 141 Stephen King Adaption. Ja. Und da haben wir einige, hast du gerade aufgezählt. Ich gebe einige, die ich sehr liebe. Gehört der eher zu den Highlights oder Lowlights jetzt?
Wenn du mal so. Warte mal ganz kurz. 141 wurden verfilmt? Wie viel hat denn dieser Typ geschrieben, Alter? Oder ist das eine Story, die mehrere Male auch, zählt es auch dazu, dass eine Story mehrere Male verfilmt wurde?
Wahrscheinlich. Ich bin mir
ja, muss ja. Alleine bei Shining, da gab es ja den Film und eine Miniserie so, ne?
Ja, genau. Aber ist jetzt einfach nur eine Zahl, die ich jetzt mal einfach zeigt, wie oft der halt verfilmt wurde, ne? Die Bücher von ihm.
Ja, crazy. Also, wo würde ich den einordnen? Unter das Mittelfeld? Mittelfeld.
Ja, da würde ich ihn aufnehmen. Ja, ganz genau.
Ja.
In die Mitte, weil er hat ja eben die genannten Sachen, den Spaß, den Fun Fact. Ist ein Film, deswegen auch, er ist ja jetzt im Kino, geht wirklich und guckt ihn euch im Kino an. Also das kann ich wirklich empfehlen, weil da macht der Spaß. Nehmt eure Freunde mit. Ja, das ist eben so ein Film, wenn, dann safe ihr auch, dass ihr, ist auch mal ganz taktisch gut, klug, wenn ihr eure Freunde mitholt und die ganze Reihe safe, ne, dann könnt ihr euch aussuchen, wer neben euch knistert. Aber so ein Film ist es halt, den man halt mit guten Freunden auch zusammen gucken kann. Früher hat man Partyfilm gesagt, war dazu?
Ja, voll, ja, das trifft es ganz gut. Heute sagt man, glaube ich, Popcorn-Movie.
Ja, genau.
Ja. Wie viele trommelnde Affen von 10 würdest du diesem Film geben?
Ja, also wir haben es ja eben gerade mit dem Lowlight, Highlight, Eingrenzung, Einordnung, da sehe ich das auch so ungefähr. So, wir haben jetzt drüber geredet und während ich drüber geredet habe mit dir, muss ich sagen, ist der ein bisschen an Fun-Faktor wieder.
Dicker Safe,
Alter. Wieder zurückgekommen. Ja, und
Dicker, bei mir auch, Alter.
Ja,
bei mir
auch, oder? Mann. Ja, Mann. Ja, manchmal ist es so, man braucht so ein bisschen Zeit und man redet nochmal über die Filme und dann fällt er ihn auf. Also ich würde denen so eine gute 6 von 10 geben.
Ja, Digga, also, ich hätte den, glaube ich, als ich aus dem Kino gegangen bin, glaube ich, habe ich den mit so einer 5 von 10 verteufelt. Mhm, und jetzt gebe ich den tatsächlich so, ich würde sogar fast 6,5 sagen.
Ja, Kann man. Ich sage ja eine gute 6 von 10, also ob nun 6,2, 6,3,5 Periode. Aber.
Ja, für 7 ist er mir nicht gut genug. 6 ist mir irgendwie zu schlecht. Also 6,5 ist so der Softspot.
Ja, ne?
Der Sweet Spot. Ja.
Denke auch.
Würde ich sagen. Geil, Alter. Ey, von mir, also ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Hast du noch was zu sagen zu The Monkey von Oscar Perkins?
Außer das, was ich gerade nochmal, was ich jetzt schon gesagt habe, aber wirklich nutzt die Chance und guckt ihn euch im Kino an.
Na,
das würde ich schon sagen. Unterstützt auch die lokalen Kinos, die wir schon am Anfang so genannt haben. Ne? Also ich klar, also ich ist jetzt kein Hate oder Aufruf hier irgendwie UCI und so den Zoopalast oder weiß ich was jetzt irgendwie zu boykottieren. Das ist nur meine Präferenz, aber ich denke einfach, die ganzen Kinos, die strugglen auch wirklich, die haben überall Einbußen, die haben auch ein Kino zu bewirtschaften, ist nicht einfach. Und einfach aus dem Grund und weil es einfach auch mehr Spaß macht, geht und guckt euch im Kino an. Das ist mein Schlusswort.
Hundertprozentig. Da sagst du was. Amen, Bruder. Unterstützt unterstützt eure Local Movie Dealer. Ja.
Ich als Rookie Priest.
Geiler Typ, ey. Korean Jesus, Bro. cool, Digi. Freut mich. Ey, wollen wir auch schon spoilern über unsere nächste Folge oder sind wir da noch nicht ganz einig drüber?
Ach komm, lass einfach, ich meine, wir haben uns, ja komm,
ihr dürft euch freuen. Okay, also es geht um einen Film aus den 80ern. Dieser Film
sag nicht welchen Film, sondern gib nur die Hints.
Es ist ein Film aus den 80ern. Es ist ein... Digga, was gib du Hints?
Es ist auch wieder mal etwas Verfluchtes, manifestiertes in einer Form einer Doll, einer Puppe.
Oh, okay. Was könnte das nur sein?
In den 80ern.
Was könnte das nur sein? The Good Guys?
Ist es ein Bad Guy oder Good Guy? Das werden wir auf jeden Fall noch rausfinden. Aber das haben wir auf jeden Fall nächstes Mal vor, zu besprechen. Und ich glaube, da gibt es auch eine Menge Leute, die das lieben. Ich liebe das auch.
Ja.
Ich bin jetzt kein absoluter Die-Hard-Fan, weil von der Puppe, von der Good Guy-Puppe, aber von dem Franchise. Oder andersrum, von dem Franchise bin ich nicht jetzt der Die Hard Fan, aber ich mag die Puppe und die ganze.
Der Film, muss man sagen, der Film hat halt bei dir einen ganz besonderen Platz im Herzen. Ne? Das muss man doch einfach mal sagen. Ne? Der Film hat doch bei dir einen ganz besonderen Platz im Herzen, wie Jason Goes to Hell bei mir.
Ne? So sieht's aus.
Und warum das so ist, also wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, worum es geht, dann hört euch einfach mal unsere Intro-Folge an. Da sprechen wir ganz ausführlich darüber. Also es geht in der nächsten Folge auch so ein bisschen um Serkans persönliche Traumaverarbeitung, die er als Kind erlebt hat. Ich freue mich drauf. Und bitte, wenn ihr Bock habt, folgt uns bei Instagram horror.hz wie Herz. Ihr könnt auch unsere Podcast-Folge hören, nicht nur bei Spotify, sondern auch bei Amazon Music und Apple Music. Und wenn es euch gefällt, wir würden uns mega freuen über ein Follow, über eine 5-Sterne-Bewertung, über einen Kommentar. Damit würdet ihr uns vor allem am Anfang auch mega, mega helfen. Vielen Dank.
Vielen Dank und haut rein. Bis nächste Mal.